Wir hatten ja am Freitag erklärt, dass ca. 1,7 Millionen Deutsche bisher getestet wurden. Die Testkapazitäten belaufen sich auf ungefähr 700.000 Tests pro Woche. Also diese Kapazitäten werden derzeit aber nicht voll ausgeschöpft.
Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an alle Sie hier im Saal und an alle diejenigen, die uns online live verfolgen. Herzlich willkommen auch von mir das erste Mal hier an dieser Stelle. In diesen besonderen Tagen lassen wir diese Veranstaltung online live streamen und wir ermöglichen es auch, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz online live Fragen stellen können. Für die Kollegen und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns im Livestream verfolgen, erlauben Sie mir kurz einen Hinweis zu Beginn. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation, die an dieser Stelle Pressekonferenzen organisiert für Journalisten, von Journalisten. Und wir laden Gäste ein, die uns zur Verfügung stehen, um die Fragen der Journalistinnen und Journalisten zu beantworten. Ziel dieser Pressekonferenzen ist es, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz zum einen, aber auch die Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse hier ihre Fragen beantwortet bekommen. Und wir danken unseren Gästen, dass sie auch in diesen besonderen Tagen hier zu uns kommen. An dieser Stelle Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Der Livestream auf Phoenix wird auch begleitet von Gebärdendolmetscherinnen. Janine Rieger und Bernadette Zwiener sind heute hier. An dieser Stelle auch ein Dank an Phoenix. Und ich übergebe das Wort an Herrn Seibert, der erst etwas Corona-Unabhängiges für uns hat und uns dann über das Corona-Kabinett, das heute getagt hat, informiert.
Ja, guten Tag. Ich glaube, Sie müssten den Ton machen.
Den bekommen Sie.
Danke. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Möglicherweise habe ich immer noch keinen.
Du musst eigentlich an sein.
Jetzt sieht es gut aus. Danke. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte zuerst auf die schreckliche Tat in der ostkanadischen Provinz Nova Scotia eingehen. Die Bundesregierung hat mit großer Bestürzung, mit Erschütterung von diesem Amoklauf in Nova Scotia erfahren, der so viele Menschen das Leben gekostet hat. Die Gedanken der Bundesregierung sind bei den Opfern, bei den Familien und auch Freunden derjenigen, die da aus dem Leben gerissen wurden. Ihnen gelten unsere Anteilnahme und unser tief empfundenes Mitgefühl. Den Verwundeten wünschen wir, dass sie an Leib und Seele bald genesen mögen. Die Bundeskanzlerin wird gegenüber dem kanadischen Premierminister Trudeau diese Gedanken auch noch einmal in einer schriftlichen Kondolenz ausdrücken. So, dann hätte ich zwei Dinge zu Terminen. Wir hatten Sie schon darauf hingewiesen, dass die für heute geplante Videokonferenz mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denis Schmichal aus terminlichen Gründen auf einen späteren Zeitpunkt verlegt worden ist. Wir werden diesen neuen Gesprächstermin dann natürlich wie immer rechtzeitig ankündigen. Und wir hatten Sie darauf hingewiesen, ich tue es jetzt noch einmal, dass die Bundeskanzlerin um 15.30 Uhr im Kanzleramt eine Pressekonferenz geben wird zu den Ergebnissen der heutigen Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts. Und damit sind wir bei diesem Thema. Der Bundesgesundheitsminister hat ja nach der Sitzung des Kabinetts die Presse bereits informiert. Ich werde es deswegen relativ kurz machen. Es gab zu Beginn des Corona-Kabinetts einen Lagebericht des Bundesgesundheitsministers über die Entwicklung der Ausbreitung des Virus in Deutschland. Anschließend hat der Bundesinnenminister über die Gespräche, die sein Ministerium zunächst auf Staatssekretärsebene mit den Vertretern der Religionsgemeinschaften führt, Gespräche, die in sehr guter Atmosphäre verlaufen. Auch Minister Seehofer wird selber jetzt diese Gespräche weiterführen. Dann ging es um den Punkt, über den ja der Gesundheitsminister auch schon berichtet hat, die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der eine ganz entscheidende Rolle dabei spielt, die Ausbreitung des Virus in Deutschland zu verlangsamen, einzudämmen, diese Ausbreitung zu kontrollieren. Knapp 400 lokale Gesundheitsämter sind es. Und um die zu unterstützen, will die Bundesregierung eben für personelle Verstärkung sorgen, gemeinsam mit den Ländern. Das Bundesgesundheitsministerium wird beispielsweise die Schulung von Mobilteams finanzieren, die die Gesundheitsämter unterstützen sollen, wenn es um die Nachverfolgung von Kontaktpersonen von Infizierten geht. Und außerdem wird beim Robert-Koch-Institut dauerhaft eine Serviceeinheit Kontaktstelle kommunaler öffentlicher Gesundheitsdienst aufgebaut, also eine Einheit, die Ansprechpartner für die Gesundheitsämter sein soll. Ein weiteres Thema, ich denke, auch darüber hat Minister Spahn Ihnen berichtet, war die Kostenübernahme für die Krankenhausbehandlung von Corona-Patienten aus dem europäischen Ausland. Angesichts begrenzter eigener Intensivmittel gibt es ja den Wunsch und auch die Bitte von befreundeten EU-Mitgliedstaaten, dass wir da helfen beim Ausfliegen und hier Behandeln von Corona-Patienten. Das geschieht. Ich glaube, die Zahl, die heute genannt wurde, ist 200 solche Fälle. Und es ist nun beschlossen, dass die Kosten für diese Behandlung von EU-Bürgern in unseren Krankenhäusern und Intensivstationen auch hier in Deutschland getragen werden. Das ist für uns ein Stück gelebter europäischer Solidarität. Das ist, glaube ich, das, was ich Ihnen jetzt aus dem Corona-Kabinett berichten kann. Und damit wäre ich mal erstmal zu Ende.
Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es Junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
Ich würde, um das thematisch ein bisschen zu ordnen, erst mit den Fragen zum Komplex Corona beginnen und hatte vorab schon eine Wortmeldung von Herrn Baumann, die sich ans BMG richtete.
Ich hätte gerne gewusst, wann diese Antikörpertests beginnen und wenn sie beginnen, in welchem Rahmen die stattfinden. Wer führt die dann durch?
Dazu kann ich Ihnen im Moment noch keine Details nennen.
Dann als nächstes auch zu diesem Themenkomplex Frau Buschow.
Danke, das sind zwei Nachfragen konkret zum Corona-Kabinett, weil jetzt, Herr Seibert, Sie sagten, der Bundesinnenminister wird die Gespräche mit den Religionsgemeinschaften selber fortführen. Herr Grünewälder, das war am Freitag hier ja auch Thema. Was heißt das? Mit wem wird er sich wann eventuell zusammensetzen? Können Sie das schon konkret sagen? Und die zweite Frage ans Gesundheitsministerium zum Thema EU-Bürger, die hier behandelt werden. Können Sie zu denjenigen, die hier behandelt worden sind, können Sie da schon sagen, wie viele erfolgreich behandelt wurden, vielleicht schon wieder nach Hause zurückgekehrt sind, gegebenenfalls ob auch andere EU-Bürger hier gestorben sind in Kliniken.
Soll ich beginnen?
Ich habe auch kein Mikro, aber wir können gerne beginnen.
Sehen Sie es mir nach, wenn ich mit diesen Mikros noch nicht so erprobt bin. Es wird besser. Also jetzt hier ganz rechts.
Ja.
Das Mikro ist offen.
Es gibt ja keine zentrale Vermittlung dieser ausländischen Patienten. Also uns liegen keine strukturierten Behandlungsdaten vor. Weil das ja alles Notfälle sind und schwerwiegende Fälle, können Sie davon ausgehen, dass es eine längerfristige Behandlungszeit ist. Ich kann gern noch mal nachfragen, ob uns dazu Daten vorliegen. Meines Wissens nicht, weil das alles dezentral von den Ländern bzw. Krankenhäusern gemanagt wird.
Ich könnte ergänzen zur Aufnahme, nicht zur Entlassung, aber die aktuellsten Zahlen zur Aufnahme. Da unsere Auslandsvertretungen das ja mit den einzelnen Ländern koordinieren, kann ich Ihnen sagen, dass insgesamt, soweit wir wissen, bisher 229 Patienten aus anderen EU-Mitgliedstaaten zur Behandlung nach Deutschland überstellt wurden. Davon 130 aus Frankreich, 44 aus Italien und 55 aus den Niederlanden.
bei dem Termin am Freitag im Bundesinnenministerium mit Religionsgemeinschaften, Kirchen sowie Ländervertretern war man sich einig, dass man nun Möglichkeiten prüft, wie schrittweise eine Lockerung der Einschränkung des religiösen Lebens möglich sein kann. Dazu wird auf Basis von Konzepten der Kirchen- und Religionsgemeinschaften im Laufe dieser Woche ein Konzept erarbeitet, was die Möglichkeiten aufzieht. Das wird wahrscheinlich in demselben Kreis wie am letzten Freitag dann im Laufe dieser Woche auch noch mal weiter bearbeitet, weiter besprochen, sodass man Ende der Woche weitersehen kann, wie konkret dieses Konzept aussehen kann, wie es dann weitergeht.
Das heißt, der Minister selbst führt die Gespräche nicht, wie es gerade hieß?
Die Gespräche am Freitag haben stattgefunden mit Herrn Staatssekretär Dr. Kerber. Das wird auch in dieser Woche fortgeführt. Und der Minister wird das im Hintergrund verfolgen und gegebenenfalls Selbstgespräche führen. Das kann man aber heute noch nicht absehen.
Ich habe dazu hier im Saal jetzt Herrn Kreuzfeld, Herrn Rinke und dann Herrn Jung.
Nicht direkt dazu, wäre ein bisschen anderer Corona-Aspekt.
Okay, Herr Rinke?
Auch ein anderer
Corona. Dann Herr Jung. Moment. Nee. Jetzt. Nee.
Jetzt. Ich würde zum einen gerne wissen, ob Sie mittlerweile die Zahl der insgesamt getesteten Menschen in Deutschland kennen und wie kommen Sie auf die Reproduktionsrate? Wie wird die festgestellt?
Wir hatten ja am Freitag erklärt, dass ca. 1,7 Millionen Deutsche bisher getestet wurden. Die Testkapazitäten belaufen sich auf ungefähr 700.000 Tests pro Woche. Also diese Kapazitäten werden derzeit aber nicht voll ausgeschöpft. Und zum Thema Reproduktionsrate, also wenn Sie da wirklich ein vertieftes fachliches Interesse haben, würde ich Ihnen wirklich empfehlen, sich an das RKI zu wenden. Grundsätzlich bedeutet diese Zahl, wie viel andere Menschen durch einen Infizierten angesteckt werden.
Ich meine, die Frage wird auch vom RKI immer noch nicht klar beantwortet. Darum würde ich das gerne wissen, auch vom Gesundheitsministerium selbst, weil damit arbeiten Sie auch. Also ist das die Zahl der gemeldeten Infizierten minus den Geheilten? Und wie können Sie überhaupt aktuell von einer präzisen Reproduktionszahl sprechen, wenn die Dunkelziffer gar nicht bekannt ist?
Ja, das ist natürlich immer klar. Die Zahlen, über die wir sprechen, sind natürlich die, die dem Meldesystem vorliegen. Also da können wir keine Dunkelziffer mit einbeziehen. Ich würde Sie aber trotzdem bitten, sich nochmal an das RKI zu wenden, weil wir arbeiten ja auch mit den Zahlen vom RKI. Also ich kann Ihnen darüber hinaus keine Erklärung bieten. Grundsätzlich ist es natürlich so mit der Reproduktionszahl, dass wenn Sie an Covid-19 erkrankt sind, dann sind Sie natürlich in der Regel 14 Tage aktiv infiziert. Also Sie fallen nicht sofort aus diesen Zahlen heraus. Also das müsste immer berücksichtigt werden.
Ich bin natürlich auch kein Virologe und rate auch sehr dazu, das mit dem Robert-Koch-Institut zu besprechen. Aber eins kann ich zumindest, einen Irrtum kann ich rausnehmen. Die Geheilten haben mit der Reproduktionszahl, mit dem Reproduktionsfaktor nichts zu tun, weil es einfach darum geht, wie viele Ansteckungen sich aus einem Infizierten ergeben.
Dann direkt dazu Herr Tiede. Moment.
Peter Tiede von der Bild mit einer Frage an den Regierungssprecher und ans Wirtschaftsministerium. Der im Volkswagen-Konzern für die VW-Marke zuständige Geschäftsführer hat heute im Handelsblatt gefordert, eine erweiterte Autoprämie wegen der durch die Corona-Krise zu erwartenden Nachfrageeinbrüche, die dann auch gelten sollte für Nicht-E-Fahrzeuge, also für Verbrennungsmotoren. Gibt es dazu in der Bundesregierung eine Meinung? Werden dazu Gespräche geführt? Kann man sich das vorstellen?
Erstens kenne ich dieses Interview oder diese Äußerung, diesen Artikel noch nicht. Deswegen bin ich nicht in einer guten Position, Ihnen das zu beantworten. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass die Bundesregierung ja ein sehr umfangreiches Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht hat, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. Ein Maßnahmenpaket, das alle Bereiche unserer Wirtschaft und der darin Tätigen unterstützt, Selbstständige, Freiberufler, kleine, mittlere, auch Großunternehmen. Ich kann Ihnen heute keine weiteren Maßnahmen ankündigen, aber klar ist, falls erforderlich, und das gilt ganz grundsätzlich und nicht jetzt auf einen Artikel hin, den ich nicht kenne, falls erforderlich, wird die Bundesregierung im weiteren Verlauf der Pandemie auch über weitere Maßnahmen beraten. Aber ich habe heute keine anzukündigen und kann zu dem konkreten Vorstoß nichts sagen.
Direkt dazu habe ich Herrn Warwick.
Warwick, RT neben Deutschland hat ja auch Dänemark.
Herr Warwick, einen Moment, die Kollegin.
Ich würde noch kurz ergänzen, mich dem anschließen, was Herr Seibert gesagt hat, und noch kurz darauf hinweisen, dass wir ja auch die Elektroauto-Kaufprämie kürzlich erhöht haben, was Impulse geben kann. Und Herr Altmaier hat sich auch schon mehrfach dazu geäußert, dass er ganz grundsätzlich dann auch für die Zeit nach der akuten Krise ein Fitnessprogramm für die Wirtschaft ins Auge fasst, um mit verschiedenen Aspekten.
Eine ganz kurze Anmerkung war heute im Handelsblatt ein Interview mit Herrn Brandstätter zum Nachlesen.
Ja, ja, das wird nachgelesen, ja, ganz klar. Wahrscheinlich haben es auch andere in der Bundesregierung schon gelesen, alles nur gut. Dieser Regierungssprecher halt noch nicht.
Also jetzt unmittelbar dazu, Herr Rinke, der hatte sich schon früher gemeldet, dann kommen Sie hin. Die sind noch nicht an.
Ja, danke. Wenn wir jetzt bei den Firmenhilfen sind, Frage ans Wirtschaftsministerium. Es gibt ja auch die entgegengesetzte Debatte, also nicht nur, dass zusätzliche Hilfen dazukommen, sondern der MET-Vorsitzende hat zum Beispiel gefordert, dass man den Zugang zum WSF möglichst klarer definieren sollte, um zu verhindern, dass nun jedes Unternehmen staatliche Hilfe in Anspruch nimmt, egal in welcher Form, Staatsbeteiligung, Kredite, Garantien. Gibt es bei Ihnen Arbeiten, dass man den Zugang zum WSF wieder beschränkt oder klarer definiert, reduziert auf die Unternehmen, die wirklich systemrelevant sind?
Wir sind ja gerade noch dabei, die genauen Details des Wirtschaftsstabilisierungsfonds auszuarbeiten. Und dann werden wir sehen, wie das anläuft und ob gegebenenfalls danach Steuerungsbedarf besteht.
Entschuldigung, wenn ich kurz nachfrage, wenn Sie die Details jetzt noch ausarbeiten und dann abwarten, wie es anläuft, also was wollen Sie jetzt zuerst machen? Sie haben doch schon Kriterien darüber, welche Unternehmen Hilfen beantragen können.
Genau, nein, aber dass tatsächlich der Wirtschaftsstabilisierungsfonds anläuft, das ist ja bislang noch nicht passiert. Und das würden wir jetzt erstmal abwarten und schauen, ob es nicht vielleicht auch alles glatt läuft. Das sind ja im Moment noch Spekulationen darüber, dass es nicht so funktioniert, wie wir uns das im Moment vorstellen.
Können Sie uns sagen, wie viele Anträge es gibt, zum Beispiel von DAX-Firmen oder MDAX-Firmen?
Das kann ich Ihnen gerade nicht sagen, kann ich Ihnen aber wahrscheinlich noch nachliefern.
Dann dazu Herr Kreuzfeld.
Ja, Frau Eichler, Dänemark hat jetzt gestern bekannt gegeben, dass die staatlichen Hilfen dort an eine ganze Reihe von Bedingungen geknüpft werden. Keine Dividendenzahlung, kein Rückkauf eigener Aktien, keine Tätigkeit in Steueroasen. Können Sie uns mal kurz sagen, wie das mit entsprechenden Bedingungen in Deutschland aussieht und das gleiche vielleicht auch dann noch ans Arbeitsministerium, ob es da bei der Kurzarbeit eigentlich auch Bedingungen gibt?
Ja, danke. Ich kann Ihnen das für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds und auch für die KfW-Programme sagen. Dort gibt es Regelungen zu der Vergütung und zur Ausschüttung von Dividenden und auch zu Aktienrückkäufen, die grundsätzlich also da können Vorgaben gemacht werden. Das wird auch in den Kreditverträgen, in den Kreditbewilligungen so aufgenommen. Und zu dem Stichwort Steueroasen. Wir haben in unseren Programmen da einen etwas anderen Ansatzpunkt. Unsere Programme sind so gestrickt, dass die Hilfe in Deutschland für Bedarf in Deutschland verwendet wird, also für Betriebsmittelbedarf, der hier am Standort Deutschland anfällt. Insofern besteht die Problematik hier nicht so.
Nachgefragt, Sie sagten, bei Dividenden- und Aktienrückkauf können Vorgaben gemacht werden. Achso, bei Dividenden- und Aktienrückzahlungen können Vorgaben gemacht werden. Was heißt das? Also werden die gemacht oder werden die manchmal gemacht oder wovon hängt das ab?
Die Vorgaben werden in die Kreditbewilligungen aufgenommen.
Immer.
Die werden aufgenommen. Zu den Details müsste ich Sie bitten, sich an die Kreditanstalt für Wiederaufbau zu wenden.
Und vom Arbeitsministerium gibt es da bei Kurzarbeitergeld auch Vorgaben, dass man das nicht kriegen kann, während man gleichzeitig Dividenden oder Boni ausschüttet?
Muss mal gewechselt werden.
Also für das Thema Kurzarbeitergeld gelten natürlich die allgemeinen Voraussetzungen, wie sie im SGB III niedergelegt sind. Die konkrete Vorgabe Dividenden ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt. Falls Sie abspielen wollen auf das Thema Missbrauch beispielsweise, da hat sich der Minister in den vergangenen Tagen schon häufig geäußert und klargestellt, dass wer unrechtmäßig Kurzarbeitergeld bezieht, Schwarzarbeit betreibt und Schwarzarbeit kontrolliert der Zoll. Das gilt in dem Fall auch für die Kurzarbeit.
Das Arbeitsministerium jetzt hier ist, würde ich einmal eine Frage online dazwischen schieben. Theo Gerst, Deutschlandfunk, fragt zur möglichen Erhöhung des Kurzarbeitergeldes. Was würde eine Erhöhung auf 80% bzw. 87% kosten, zum Beispiel je 100.000 Kurzarbeiter und Monat? Dies hilfsweise, da es noch keine aktuellen Zahlen über Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes gibt.
Na, also eine solche Rechnung kann ich jetzt hier ad hoc nicht sozusagen machen. Was die generelle Frage der Erhöhung anbelangt, hat sich der Minister ja am Wochenende schon recht breit geäußert. Er hat sich grundsätzlich offen gezeigt, hat aber auch darauf verwiesen, dass zum gegebenen Zeitpunkt nach einer Lösung gesucht wird. Das heißt, zu Details kann ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, auch zur Höhe nicht. Und insofern halte ich auch für eine solche Rechnung momentan für spekulativ.
Dann bin ich jetzt bei Herrn Warwick.
Jetzt die direkte Nachfrage hat mir Herr Kreuzfeld weggenommen, aber okay. Im Corona-Thema dann, selbst hätte ich noch eine Frage.
Dann springe ich aber jetzt erst zu Herrn Jung, der noch mal eine direkte Nachfrage dazu hatte.
Ich habe auch noch mal eine Frage zu den Bedingungen, vielleicht ans BMWi. Sind die Hilfen denn für die Wirtschaft an Umweltbedingungen geknüpft? Werden die geknüpft sein? Wenn nein, warum nicht? Weil die Klimaziele, die Deutschland einhalten muss, gelten ja weiterhin.
Ja, danke. Dazu ist mir im Moment nichts bekannt.
Das ist nichts bekannt? Das Umweltbedingungen oder so weiter? Weil ich meine, da kann man ja keine über Kaufförderung von schmutzigen Autos sprechen, wenn die Klimaziele eingehalten werden müssen.
Wovon sprechen Sie jetzt? Von den KfW-Sonderprogrammen, vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds oder? Wovon?
Allgemein. Hilfen für die Wirtschaft. Sind die an ökologische Maßnahmen, Bedingungen geknüpft?
Die Fördermaßnahmen, die wir im Moment auf den Weg gebracht haben und die im Moment laufen, sind Förderprogramme, die dazu dienen, akute Liquiditätsengpässe zu beheben. Ja, also das sind Betriebsmittelkredite oder eben auch Zuschüsse beim Soforthilfeprogramm für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige. Da stellt sich diese Frage nicht.
Aber wir sprechen ja auch gerade über eine neue Förderung für die Autowirtschaft. Wenn die Bundesregierung die Klimaziele ernst nimmt, kann man ja nicht so eine Abwrackprämie wie vor 10 Jahren machen.
Die Förderung für die mögliche Förderung für die Automobilbranche, die ist von verschiedenen Stimmen jetzt in die Diskussion eingebracht worden. Das ist aber nichts, was ich jetzt hier bewerte oder wozu wir hier innerhalb der Bundesregierung schon eine Stellungnahme haben.
Also die Klimaziele gelten. Wir hatten das Thema hier ja letzte Woche schon und ich kann es einfach nur noch mal wiederholen, was wir gesagt haben, unabhängig über welche Maßnahmen wir jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie sprechen. Die Bundesregierung verliert weder ihre Klimaziele noch ihre Klimapolitik aus dem Auge. Die Klimaziele sind gültig. Unser Ehrgeiz, sie zu erreichen, ist gültig. Unser Ehrgeiz, das Klimaschutzprogramm 2030, das wir aufgestellt haben, um die Klimaziele zu erreichen, auch umzusetzen, besteht weiter. Das hat mit den Maßnahmen, die jetzt in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie ergriffen werden, nichts zu tun, beziehungsweise es tut dem überhaupt keinen Abbruch.
Dann Herr Rinke dazu.
Ja, zu dem Kurzarbeitergeld noch mal eine Frage an Herrn Seibert. Da ja Corona-Kabinett war, ist dieses Thema heute angesprochen worden. Wie steht die Bundeskanzlerin zu diesen Plänen, das Kurzarbeitergeld möglicherweise aufzustocken? Im CDU-Präsidium soll sie ja heute davor gewarnt haben, dass man jetzt zu viele neue Sachen an staatlichen Hilfen noch mal obendrauf packt über auf die Pakete, die man schon hat. Und eine Frage noch ans Wirtschaftsministerium, was Firmenhilfen angeht. Können Sie uns was Neues sagen zu dem Überbrückungskredit an Condor? Ist der jetzt gewährt worden über 380 Millionen?
Danke. Also ich versuche es einigermaßen in der Reihenfolge hinzukriegen. Erstens, das Thema spielte im heutigen Corona-Kabinett keine Rolle. Zweitens kann ich Ihnen nicht sagen und schon gar nicht kommentieren, was in einer CDU-eigenen Schaltkonferenz besprochen worden sein soll. Und drittens kann ich Ihnen aber sagen, dass es in der Frage einer staatlichen Aufstockung des Kurzarbeitergeldes innerhalb der Bundesregierung noch keine Verabredung gibt.
Ich nehme hier jetzt noch mal zwei Fragen online dazu. Der Kollege Keller von Südwestpresse fragt an das Finanz- und an das Wirtschaftsministerium, was ist an zusätzlichen Hilfen für Gastronomie, Hotels und Veranstalter geplant? Wie schnell soll das umgesetzt werden? Was halten Sie von der Senkung der Mehrwertsteuer in Restaurants?
Ich kann ja mal kurz anfangen und auch noch die Frage von Herrn Rinke beantworten. Zu Condor kann ich Ihnen keinen neuen Stand sagen. Das bleibt bei dem, was ich am Freitag gesagt habe. Wir äußern uns nicht dazu, zu diesem Einzelfall. Und zu der Frage spezieller Unterstützung für die Hotel und für Hotels und Gastronomie hat sich der Minister ja geäußert am Wochenende und gesagt, dass das einer Prüfung das bedarf, insbesondere die Absenkung der Mehrwertsteuer. Und das ist im Moment der Stand.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Unser Minister hat sich ja am Wochenende auch im Interview zu dem Thema geäußert. Er hat gesagt, dass es wichtig ist, dass wir fortlaufend schauen und prüfen, wo wir gezielt weitere Hilfen benötigen. Da haben wir vor allem diejenigen im Blick, wo die Auswirkungen der Beschränkungen jetzt besonders wirken. Und das Hotel- und Gaststättengewerbe gehört sicherlich dazu.
Und dann eine Nachfrage zu einem vorhergehenden Themenkomplex an das Kanzleramt. Peter Sorge von Dow Jones fragt, trifft es zu, dass für den 5. Mai ein Gespräch von Kanzlerin Merkel mit Vertretern der Autoindustrie angesetzt ist? Wenn ja, sollen dann bei diesem Termin auch entsprechende Hilfen für die Branche besprochen werden?
Es bleibt dabei, dass wir die Termine der Bundeskanzlerin immer in der Vorwoche regelmäßig am Freitag bekannt geben.
Dann bin ich jetzt bei Herrn Warwick.
Warwick, RT, Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat jetzt bereits mehrmals dazu aufgerufen, im Zuge der Corona-Pandemie die Sanktionen weltweit aufzuheben. Ähnlich hat sich auch die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet geäußert. Da würde mich interessieren, teilt denn die Bundesregierung diese Forderung oder diesen Aufruf zur Aufhebung der Sanktionen?
Ich kenne diese Forderung ehrlich gesagt in erster Linie als Position der russischen Regierung, weltweit Sanktionen aufzuheben. Aus unserer Sicht werden Sanktionen ja nirgends auf der Welt zum Selbstzweck eingesetzt, sondern sie sind immer ein Mittel, das wir dort einsetzen, das der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verhängt, das manchmal auch die Europäische Union autonom verhängt, wenn es anders nicht möglich ist, bestimmte politische Zielsetzungen zu erreichen, beispielsweise in Situationen, wo schwere Menschenrechtsverletzungen begangen werden oder auch als Reaktion auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland. Und insofern ist unsere Position, dass diese Sanktionen nach der Maßgabe aufrechterhalten, verschärft oder gelockert werden können, wie sich der Zweck, an den sie gebunden sind und zu dessen Erreichung sie verhängt wurden, erfüllt oder eben nicht.
Ich habe eine Nachfrage. Also in der Chronologie war es so, dass erst Herr Antonio Guterres als UN-Generalsekretär diese Forderung in den Raum gestellt hat. Dem haben sich später dann unter anderem Russland, auch China oder auch Länder, die direkt von den Sanktionen betroffen sind, wie Venezuela, Kuba oder Iran, angeschlossen. Wenn ich Sie aber richtig verstehe, ist dem Auswärtigen Amt nicht bewusst, dass Antonio Guterres in seiner Funktion als UN-Generalsekretär diese Forderung bereits mehrmals, oder besser gesagt, diesen Aufruf mehrmals formuliert hat.
Was ich gerade gesagt habe, ist, dass in den Diskussionen, die wir derzeit führen, das eine Position ist, die mir vor allem als Position der russischen Regierung bekannt ist, nicht mehr und nicht weniger.
So, ich habe jetzt hier drei Fragen und würde dann anschließend zum Innenministerium kommen. Herr Jung.
Ich hätte eine Frage ans Verteidigungsministerium zu Corona.
Das würde ich gerne zurückstellen, weil dann noch was anderes kommt. Ja. Dann Herr Delfs, glaube ich, war zuerst. Schieben wir jetzt trotzdem dazwischen, sonst das, glaube ich. Nee, Moment.
Ja, danke. Ich habe eine Frage ans Finanzministerium, und zwar berichtet, dass die FT heute über Pläne oder Planspiele für eine europäische Bad Bank. Ich wollte mal hören, was das Finanzministerium von solchen Plänen hält, auch insbesondere anbelangt der Tatsache, dass ja auch ein paar größere deutsche Banken momentan nicht sonderlich stabil dastehen.
Moment. Sondern konkrete Vorhaben, was ja auf EU-Ebene schon beschlossen ist und die Maßnahmen, die getroffen wurden, um unter anderem Unternehmen zu helfen oder die Finanzstabilität zu steigern, ist bekannt. Wenn es da weitere Maßnahmen gibt, über die zu sprechen ist, sind wir natürlich mit unseren europäischen Partnern und den Institutionen auf europäischer Ebene dazu im Austausch und werden dazu hier berichten.
Aber Sie kennen, also Sie haben auch schon von solchen Diskussionen gehört, zumindest. Also
ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe.
Dann bin ich bei Herrn Thiede.
Noch mal eine kurze Nachfrage zur Äußerung der Bundeskanzlerin. Das ist mir bewusst heute Vormittag in einer CDU-Schallkonferenz gefallen ist. Dort wird sie zitiert mit dem schönen Begriff des Öffnungsüberbietungsorgien. Hat sich die Bundeskanzlerin außerhalb dieser CDU-Schaltkonferenz in ähnlicher Art und Weise etwa heute im Corona-Kabinett über die Diskussionen, die dort in den Bundesländern und in den Kommunen geführt werden, über noch weitreichendere Öffnungen und Lockerungen geäußert?
Ja, aus dem Corona-Kabinett habe ich Ihnen berichtet, was ich berichten konnte. Die Bundeskanzlerin wird heute eine Pressekonferenz geben um 15.30 Uhr. Da könnte man Sie das dann auch selber noch mal fragen. Worauf ich Sie gerne hinweisen würde, ist, dass die Bundeskanzlerin in den letzten Tagen immer wieder bei Pressekonferenzen darüber gesprochen hat, wie wichtig ein vorsichtiges und umsichtiges Vorgehen jetzt ist. Wir haben gemeinsam einiges erreicht bei der Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. Wir können es leider, wenn unsere Geduld und Disziplin zu früh nachlassen und wir übereilte Entscheidungen treffen, auch wieder gefährden.
Die Kollegin in der Mitte, relativ weit hinten.
Herr Juli Kurz, mein Name. Die Frage wurde allerdings gerade schon gestellt.
Okay, alles klar. Dann zwei Fragen zum Innenministerium, einmal von Herrn Baumann.
Ja, noch mal eine Nachfrage zu der Arbeitsgruppe bezüglich der Öffnung der Gottesdienste. Gibt es Empfehlungen für eine Maximalteilnehmerzahl? Die zweite Frage, wer vertritt in diesem Gremium die Freikirchen, die ja oftmals Gottesdienstbesucher über 100 Personen haben?
Es ist nun so, dass in den nächsten Tagen ein Konzept erarbeitet werden soll, basierend auf den Vorschlägen der Teilnehmer der Runde am Freitag. Das sind neben der evangelischen katholischen Kirche Vertreter der orthodoxen Bischofskonferenz, von muslimischen Vertretern und auch von Vertretern der Juden, des Zentralrats der Juden. Dort wird jetzt in den nächsten Tagen geschaut, was kann konkret an vorsichtigen Schritten erfolgen, um unter Einhaltung des Infektions- und Hygieneschutzes Lockerungen zu ermöglichen des religiösen Lebens. Konkrete Aspekte heute zu sagen, wäre zu früh. Man muss jetzt gucken, wie dieses Konzept aussieht. Ende der Woche wird es wahrscheinlich weitere Gespräche dazu geben und dann wird man weitersehen. Und insgesamt sollen diese Konzepte gelten, möglichst einheitlich in Deutschland, aber auch einheitlich für alle Religionsgemeinschaften, die jetzt erarbeitet werden.
Eine weitere Frage ans BMI hat der Herr Vollrath.
Ja, ich habe eine virenfreie Anfrage. Unter den jetzt am Wochenende in Hannover eingetroffenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen waren ja nur 4 Mädchen. Können Sie erläutern, warum die im Koalitionsausschuss am 8. März festgelegten Kriterien bei dieser Auswahl offensichtlich nicht berücksichtigt wurden oder sind diese Kriterien mittlerweile überholt?
Sie haben richtig wiedergegeben, dass die Koalition sich vorgenommen hatte, besonders schützenswerte Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingslagern aufzunehmen. Das sind zum Beispiel Mädchen. Die genaue Auswahl der Kinder und Jugendlichen, die nun nach Deutschland geflogen worden sind, hat aber nicht das Bundesinnenministerium vorgenommen, nicht die deutsche Regierung, sondern das war ein kompliziertes Auswahlverfahren, in dessen Mittelpunkt das Kindeswohl steht und auch die Frage, dass man Familien nicht auseinanderreißen wollte. Diesen Prozess haben organisiert nicht nur die griechische Regierung, sondern auch die EU-Kommission mit der Gemeinschaftsagentur EASO, das UNHCR, aber auch UNICEF. Und dort wurden Kriterien erarbeitet. Es wurde ein Verfahren durchgeführt, auch Gespräche mit den Kindern, wo dann letztlich am Ende feststand, welche Kinder und Jugendliche nach Deutschland ausgeflogen werden konnten und welche nicht.
Kurze Nachfrage, aber es hieß ja am Anfang noch, vorletzte Woche hatten Sie ja in der BPK gesagt, dass diese Kriterien der Regierung berücksichtigt werden sollen dort unten. Das heißt, dann sind diese Kriterien nicht so entscheidend.
Die europäischen Staaten, die sich bereit erklärt haben zur Aufnahme im Rahmen einer europäischen Lösung, haben sich mit Griechenland und den genannten Stellen darauf verständigt, dass nun nicht jedes Land nach Griechenland reist und sich die Personen aussucht und herauspickt, die man aufnehmen möchte, sondern dass es hier ein unabhängiges Verfahren gibt. Und das ist nun so, wie ich es gerade beschrieben habe, sind Gespräche geführt worden, es waren sehr viele Stellen beteiligt und am Ende hat man diese 47 Kinder und Jugendlichen, die aufgenommen worden sind, eben in diesem Verfahren ausgesucht.
Nachdem sich das System hier aufgehängt hat, bin ich jetzt bei Herrn Jung und dem dazu und dann zum Verteidigungsministerium.
Wann ist denn der nächste Flug und wann sind, sag ich mal, die Ankunft der nächsten Kinder geplant, Herr Grünewalder? Da sind ja immer noch von den 14.000, 13.950 circa vor Ort. Wann sollen die nächsten kommen?
Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, dass wir mindestens 350 Kinder und Jugendliche aus den griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen wollen und das in einem europäischen Rahmen, in einem gemeinsamen Vorgehen. Hier haben sich 10 Staaten bereit gefunden. Luxemburg und Deutschland sind nun einen ersten Schritt gegangen. Weitere müssen folgen und wir gehen nun davon aus, dass schrittweise, soweit das wieder möglich ist, auch andere Staaten Kinder aufnehmen. Das ist ein längerer Prozess. Der erste Schritt ist jetzt erfolgt und weitere werden folgen.
Das heißt, bevor andere nicht Kinder aufnehmen, werden jetzt ein 48. und 49. Kind nicht nach Deutschland kommen. Korrekt?
Das Ziel von Deutschland ist, hier in einem europäisch gemeinsamen Vorgehen zu helfen und dazu beizutragen, dass die Situation in den Flüchtlingslagern bessern wird. Jetzt ist ein erster Schritt gegangen worden. Weitere werden folgen und wir gehen davon aus, dass auch die anderen Mitgliedstaaten, die sich bereit erklärt haben, nun ihre Zusagen dann einhalten, wenn es möglich
sein. Aber es gibt keine nächsten Schritte ohne die Schritte der anderen.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen, was ich gerade gesagt habe.
Dann direkt hierzu die Kollegin vorne und dann Herr Kreuzfeld.
Ja, Klaasmann von dpa. Ich wollte mal wissen, wahrscheinlich ist es das BMI. Es gab aus Österreich diese Idee, eine Art Tourismusvereinbarung mit Deutschland abzuschließen, jetzt für die Sommerferien, weil man gesagt hat, Deutschland hat ja nicht so hohe Fallzahlen, in Österreich läuft es jetzt auch besser, ob man da so eine bilaterale Vereinbarung vielleicht ins Auge fassen könnte. Wie wird das jetzt von deutscher Seite gesehen? Und im Umkehrschluss frage ich mich, was jetzt eigentlich mit Belgien ist. Man hatte sich ja auch auf Wunsch der Ministerpräsidenten entschieden, zu den Niederlanden und Belgien keine Grenzkontrollen zu machen, was ja auch die Durchsetzung einer Quarantäne von Einreisenden erschwert. Nun ist die Situation in Belgien jetzt aber, hat sich sehr stark verschlechtert. Wird das Änderungen möglicherweise nach sich ziehen?
Die Situation in Deutschland ist so, dass Einreisen nach Deutschland nur noch mit einem dringenden oder triftigen Grund möglich sind über die Binnengrenzen hinaus. Es wird an 5 Binnengrenzen nach Deutschland wurden vorläufige Binnengrenzkontrollen eingeführt und an den übrigen Binnengrenzen wird die Einhaltung dieser Regel dadurch kontrolliert, dass verstärkte Fahndungsmaßnahmen oder Kontrollmaßnahmen im Hinterland stattfinden. Das funktioniert aus unserer Warte gut. Die Berichte gerade aus den Bundesländern, die Sie genannt haben, sehen so aus, dass dort kaum Grenzübertritte stattfinden, das jedenfalls im Rahmen ist. Wir beobachten aber als Bundesregierung die Maßnahmen ständig und überprüfen unsere Maßnahmen daraufhin, ob sie geändert werden müssen. Insofern kann man für die Zukunft auch nichts ausschließen, dass hier noch Änderungen passieren. Die konkrete Frage zu Österreich, das gilt auch dafür. Wir haben jetzt keine Veranlassung im Moment, die Situation an der österreichischen Grenze zu ändern. Und allgemein, was Tourismus angeht, da kann ich Ihnen als BMI nicht so sagen, da ist das Wirtschaftsministerium für zuständig.
Ich kann vielleicht noch ergänzen, weil es ja auch die Reisewarnung betrifft, die das Auswärtige Amt ausspricht. Die gilt bis auf Weiteres zunächst bis Anfang Mai. Und Außenminister Maas hat am Freitag auch dazu klargestellt, dass wir dann zeitnah entscheiden werden, wie wir damit weiter umzugehen haben. Im Moment hat sich aber an den Gründen für diese weltweite Reisewarnung nichts geändert. Viele Länder haben Ausgangssperren, Einreisebeschränkungen und sogar Einreisestopps verhängt. Und auch der internationale Flugverkehr ist mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Und solange sich da nichts ändert, können wir auch diese Reisewarnung nicht aufheben. Wir haben auch die Meldungen aus Österreich vom Wochenende zur Kenntnis genommen. Auch die relativ zurückhaltenden Äußerungen aus dem österreichischen Gesundheitsministerium. Wir werden die Lage natürlich weiterhin genau beobachten und auch die Reisewarnung dann anpassen, wenn sich die Rahmenbedingungen tatsächlich das tatsächlich zulassen. Derzeit gelten aber überall auf der Welt noch Reisebeschränkungen und Ausgangssperren und Quarantänemaßnahmen und eben auch in Österreich. Wichtig ist dem Außenminister dabei auch, dass wir keine Alleingänge unternehmen, sondern uns da eng im EU-Kreis abstimmen. Auch das hat der Minister am Freitag gesagt. Ich darf kurz zitieren: Eine europäische Abstimmung halte ich für außerordentlich sinnvoll. Letztlich haben wir es alle mit den gleichen Fakten zu tun. Wir müssen beobachten, ob der internationale Flugverkehr wieder aufgenommen wird. Wenn ein Land seine Reisewarnung aufgibt, wird das auch in anderen Ländern zu Fragen führen. Deshalb telefoniere ich zurzeit auch mit meinen Kollegen intensiv dazu, damit wir uns in dieser Frage abstimmen. Ich würde mir wünschen, dass wir innerhalb der Europäischen Union ein koordiniertes Vorgehen hinbekommen. Und ich kann vielleicht kurz ergänzen, dass der Außenminister mit seinen europäischen Amtskollegen tatsächlich ganz intensiv in Gesprächen steht, wo es einerseits um die Frage geht, auch wie die bestehenden Reisebeschränkungen und die davon auch geltenden Ausnahmeregeln praktikabel so umgesetzt werden, dass es beispielsweise im Grenzverkehr, bei den Pendlern etc. Die Ausnahmen, die vorgesehen sind, auch praktikabel umgesetzt werden können. Zum anderen natürlich auch perspektivisch über die Frage, unter welchen Bedingungen können irgendwann in Zukunft solche Beschränkungen auch wieder zurückgefahren werden, wenn es das Infektionsgeschehen und wenn zulässt und wenn die Maßnahmen entsprechend so weit vorangeschritten sind, dass das auch kontrolliert möglich ist. Das ist ein Thema in den Gesprächen mit den europäischen Partnern. Aber wie gesagt, derzeit gibt es keinen Anlass, an den Maßnahmen etwas zu ändern.
Dem kann ich eigentlich nur hinzufügen oder auch bestätigen, dass es aktuell schwierig ist, einzuschätzen, wie sich die Lage entwickelt. Wir können im Moment nur auf Sicht fahren. Natürlich ist uns bewusst, dass die Tourismusbranche unter der aktuellen Situation sehr leidet. Und natürlich wünschen wir uns, dass es da eine Rückkehr zur Normalität geben wird. Aber im Moment ist das Wichtigste, erstmal weiterhin die Ausbreitung des Virus zu stoppen.
Zwei Fragen dazu von Herrn Kreuzfeld und Herrn Rinke und dann würde ich zum Verteidigungsministerium wechseln.
Nochmal ans Innenministerium die Frage. Der Arbeitsminister hat ja letzte Woche einen neuen Arbeitsschutzstandard vorgestellt, wonach 1,5 Meter Sicherheitsabstand auch am Arbeitsort und auch in Fahrzeugen einzuhalten seien, anderenfalls wirksame Alternativmaßnahmen ergriffen werden müssen. Dazu wüsste ich gern, mein Eindruck ist, dass es zum Beispiel bei der Polizei noch nicht umgesetzt wird, dass die immer noch in engen Mannschaftsfahrzeugen dicht an dicht unterwegs sind. Mich würde mal interessieren, ob Sie uns am Beispiel der Bundespolizei erläutern können, wie diese Arbeitsschutzvorgabe umgesetzt werden soll. Und an Herrn Seibert vielleicht die Frage, wie das generell umgesetzt wird, zum Beispiel in Dienstwagen innerhalb der Bundesregierung mit Fahrer und Sicherheitspersonal.
Also was die konkrete Situation bei der Bundespolizei angeht, kann ich Ihnen sagen, dass selbstverständlich dort darauf geachtet wird, dass Hygienemaßnahmen eingehalten werden und dort, wo es möglich ist, auch Abstandsregeln eingehalten werden. Nun mag es aber nicht bei jedem Einsatz vor Ort möglich sein. Dort sind dann, also bei der Kontrolle von Einreisen zum Beispiel, dort werden dann in der Regel Masken getragen, auch da, wo es erforderlich ist, FFP2-Masken. Also die Bundespolizei ist hier drauf eingerichtet auf die Situation und hält die Hygienemaßnahmen ein.
Ja, ich kann Ihnen nur noch mal die ganz allgemeine Auskunft geben, dass die Bundesregierung in all ihren Einheiten die Abstands- und Hygieneregeln und auch die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sehr ernst nimmt und wahrt. Und das betrifft auch den Umgang miteinander, wenn man in Dienstwagen sitzt. Ich kann nicht für jeden Minister und Ministerin hier sprechen, aber das ist ja genau einer dieser Orte, an denen beispielsweise eben möglicherweise Abstandsregelungen nicht perfekt eingehalten werden, wo wir dann also auch in der Bund-Länder-Einigung vom vergangenen Mittwoch dringend den Gebrauch von Masken empfehlen. Ich persönlich halte es so.
Herr Hinke.
Ich habe nochmal eine Nachfrage ans Innenministerium zu den Grenzkontrollen. Sie haben ja eben geschildert, wie die Lage an den Grenzen ist und haben gesagt, dass auch da, wo keine Grenzkontrollen, also diese fünf Nachbarländer stattfinden, sondern diese Hinterlandkontrollen, das sehr gut funktionieren würde. Deswegen die Frage, warum stellen Sie das nicht überall auf diese Hinterlandkontrollen wie in Nordrhein-Westfalen um? Verhalten sich die Franzosen so viel undisziplinierter als Niederländer oder Belgier? Ich frage deswegen nach, weil es zum Beispiel im Saarland ja mittlerweile doch großen Unmut gibt, dass quer durch Ortschaften Grenzschließungen angeordnet wurden und die Ministerpräsidenten auf beiden Seiten jetzt das Innenministerium bitten müssen, dafür Lockerung zu sorgen. Also warum gehen Sie nicht auf dieses andere, etwas weniger eingriffige Modell über?
Aus unserer Sicht steht der Gesundheitsschutz der Bevölkerung an oberster Stelle. Wie können wir die Ausbreitung des Virus verringern, dadurch, dass wir auch Infektionswege nach Deutschland unterbrechen? Da gibt es die vorläufig angeordneten Grenzkontrollen an fünf Grenzen. Ich habe letzte Woche erläutert, dass es verschiedene Kriterien gegeben hat, wieso man jetzt an bestimmten Grenzen sie anordnet, an bestimmten Grenzen nicht. Ein Kriterium ist auch, ob die Bundesländer diese Maßnahmen mittragen oder uns gebeten haben, auf andere Weise sicherzustellen, dass die Einreise nur nach auf triftigen Grund erfolgt. Deswegen finden in den Grenzabschnitten, wo nicht kontrolliert wird, im Hinterland verstärkte Kontrollmaßnahmen statt. Das funktioniert aus unserer Sicht gut. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, dass wir unsere Maßnahmen überprüfen ständig und es durchaus sein kann, dass wir zu der Überzeugung kommen, wir müssen hier eine andere Maßnahme durchführen. Das ist aber jetzt der Stand aktuell.
Nur um es zu verstehen, das heißt, Sie würden die Kritik, wenn sie denn kommt, aus dem Saarland zum Beispiel zurückgeben. Das können Ministerpräsidenten dann selber entscheiden, wenn die sich an Sie wenden und sagen, es soll aufgehoben oder geändert werden, dann hätten Sie dafür ein offenes Ohr.
Die Entscheidung, Binnengrenzkontrollen zu erlassen oder nicht oder anzuheben, ist eine Entscheidung der Bundesregierung und vor allem des Bundesinnenministeriums. Wir stehen aber hier im engen Austausch nicht nur mit den Nachbarländern, sondern auch mit den angrenzenden Bundesländern selbstverständlich. Und Sie wissen, dass gerade im Saarland und auch an der Grenze zu Luxemburg zum Wochenende an insgesamt vier weiteren Grenzübergängen es möglich ist, wieder die Grenze zu überschreiten, dass also vier Grenzübergänge wieder geöffnet worden sind und dort jetzt auch wieder kontrolliert wird. Also wir sind im engen Austausch und versuchen, die Situation so leicht wie möglich zu machen. Aber noch einmal, im Vordergrund steht, die Ausbreitung des Virus anzuhalten und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.
Ich würde jetzt zum Verteidigungsministerium kommen und beginne mit einer Online-Frage von dem Kollegen Möhle vom Bonner Generalanzeiger. Warum hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer darauf verzichtet, die SPD-Bundestagsfraktion über den geplanten Kauf von 45 US-Kampfjets des Typs Boeing einzuweisen, die künftig die nukleare Teilhabe Deutschlands innerhalb der NATO sicherstellen sollen?
Wie lange können diese betagten Tornados, die für diese Aufgabe derzeit noch bereitstehen, die nukleare Teilhabe Deutschlands noch sicherstellen? Der Bundesrechnungshof hat den Tornado-Einsatz wegen der vielen technischen Pannen an den Flugzeugen mittlerweile als riskant kritisiert.
Ja, vielen Dank für die Frage. Gibt mir Gelegenheit, die Situation vielleicht im Gesamtzusammenhang noch mal darzustellen. Auch am Wochenende gab es ja Medienberichte, wonach eine Kommunikation zwischen Ministerium und den US-Behörden stattgefunden hätte und damit ein Kauf für die Nachfolge des Tornados entschieden worden sei. Ein kurzes Gespräch mit unseren Beschaffern ließ deutlich werden, dass die zwar hoffen, dass oder sich wünschten, dass eine solche Entscheidung auf diesem Weg gefällt werden könnte, aber dem ist natürlich nicht so. Alle, die sich mit diesem etwas länglichen Prozess bereits beschäftigt haben, wissen, dass sehr wohl festgelegt ist, welcher Prozess bewältigt werden muss, damit die Nachfolge zum Tornado entschieden werden kann. Da ist auch das Parlament in ganz immanenter Rolle dann im Fokus. Und wir stehen jetzt mit der Empfehlung, die das Ministerium im Moment für die Nachfolgelösung vorbereitet, erst am Anfang eines sicherlich noch Jahre dauernden Prozesses. Damit sind wir auch bei der Nutzungsdauer. Da kann ich vielleicht auch mal die Zahlen nennen. Der Tornado ist seit Ende der 70er Jahre im Einsatz, sehr erfolgreich. Unsere Rüster sagen, spätestens im Jahr 2030, also 2030, wird er in eine Phase geraten, wo man ihn wirtschaftlich nicht mehr nutzen kann. Das heißt für uns, dass wir ab 2025 daran gehen müssen, uns um eine Nachfolge konkret zu kümmern. Wollen wir das 2025 in die Wege leiten, müssen wir uns jetzt darum kümmern, den Prozess eben einzuleiten, weil es ein sehr länglicher Prozess ist. Und da geht es jetzt darum, dass wir eben einen abgestimmten Lösungsweg des BMVG aufzeigen. In dieser Phase, an diesem Punkt sind wir jetzt. Und nur um mal die Komplexität dann auch aufzuzeigen, muss in diesem Lösungsansatz, den wir vorzuschlagen haben, erstens deutlich werden, dass wir mit dieser Lösung einen bruchfreien Fähigkeitserhalt für alle Verpflichtungen, die wir gegenüber unseren Verbündeten eingehen, auch zusichern können. Deswegen gibt es selbstverständlich sehr enge Gespräche mit allen Partnern, die dort im In- und Ausland eine Rolle spielen, insbesondere natürlich mit den USA, Frankreich und Großbritannien. Zweitens geht es bei dieser Lösung natürlich darum, dass wir die deutsche, aber auch europäische wehrtechnische Industrie nach Möglichkeit auslasten und zukunftsfähig halten. Es soll technisches und industrielles Know-how in Deutschland, aber auch in Europa erhalten bleiben und auch gefördert werden mit der Lösung, die wir vorzuschlagen haben. Und deswegen empfehlen wir ja auch eine Mischlösung, welche die europäische Rüstungsindustrie vollständig auslastet. Und darüber hinaus, aber das ist weniger als ein Drittel des Gesamtumfanges, der dort ansteht, vielleicht von außereuropäischen Anbietern uns dann beschaffen werden. Wie gesagt, weniger als ein Drittel steht da zur Diskussion. Und drittens, wir sind ja im Moment auch mit unseren französischen Partnern dabei, darüber nachzudenken, wie es nach dem Eurofighter aussieht, also ein zukünftiges Luftkampfsystem entwickeln, das aber auch noch ganz am Anfang steht, das sogenannte Future Combat Air System im Rahmen von des Next Generation Weapon Systems. Dieses steht aber auch erst 2040 oder danach zur Verfügung. Wir haben also zwischen 2025 und 2040 eine gewisse Fähigkeitslücke abzudecken, die dann eben mit einer Brückenlösung zu versehen ist. Und für die Zeit nach der Ende der Nutzbarkeit des Tornados geht es um diese Übergangslösung, die jetzt in Rede steht. Die vorbereitenden Gespräche für diese fachliche Lösung begannen vor vielen, vielen Wochen. Da haben wir auch an dieser Stelle schon öfter drüber gesprochen und haben sowohl in Deutschland natürlich stattgefunden, als auch im europäischen Rahmen, innerhalb des Kabinetts, aber auch mit unseren internationalen Partnern. Die Ministerin hat mit dem Vizekanzler, auch mit dem äußeren befassten Ministerium gesprochen, ebenso wie am Wochenende, und sie wird das heute nochmals tun, mit dem US-Verteidigungsminister Esper, dem sie eben mitgeteilt hat, dass sie beabsichtigt, eine Lösung vorzuschlagen, die sich auch zu einem Anteil von weniger als einem Drittel dann auf US-Produkte abstützt. Wie geht das jetzt weiter? Die offizielle Entscheidung zum Lösungsvorschlag des Verteidigungsministeriums wird nun in den kommenden Tagen eben die Reife erhalten, um sie in den Verteidigungsausschuss am Mittwoch einzubringen. Dort ist es nach derzeitigem Stand auf der Agenda und damit auch in einem formellen Rahmen des Parlaments. Mit dieser Richtungsentscheidung wird es dem BMVG dann möglich sein, die entsprechenden Dokumente, die für das Haushaltsverfahren dann notwendig sind, zu erarbeiten und dem Parlament Allerdings erst in der nächsten Legislatur, so lange sind die Vorbereitungszeiträume, dann mit haushaltsbegründeten Unterlagen vorzulegen. Und erst danach wird dann es möglich sein, eine Kauflösung anzustreben. Da reden wir dann nach optimistischen Schätzungen von einem Zeitraum von etwa 2022, eher 2023. Das sind so die Rahmenbedingungen, die ich gerne aufzeigen wollte. Es geht also nicht darum, wie in einigen Überschriften erwähnt, dass die Ministerin eine Entscheidung gefällt hat, sondern sie hat sich darum zu kümmern, dass das Verteidigungsministerium eine fachliche Lösung anbietet. Genau in dieser Phase sind wir jetzt und die wird sie dann am Mittwoch in den Verteidigungsausschuss auch mit einbringen.
Damit, denke ich, hat sich die Frage der Kollegin Hasenkamp online nach dem Zeitrahmen auch erübrigt. Der Kollege Möhle fragt allerdings nochmal nach, warum wurde die SPD-Bundestagsfraktion nicht informiert?
Ich kann mich da nur wiederholen. Innerhalb des Kabinetts wurde natürlich auch unter den Kolleginnen und Kollegen der Koalition über diese Frage eng beraten, sowohl was Haushalt als auch auswärtige Beziehungen und Verpflichtungen innerhalb des Bündnisses angeht. Darüber hinaus kann ich hier keine Stellung nehmen.
Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt und die noch offene Frageliste um kurze Fragen und kurze Antworten bitten, Herr Jung dazu.
Ich habe nur eine Verständnisfrage, Kollatz. Also Sie bestätigen gerade, weil Sie auch die Mail an Herrn Esper angesprochen haben.
Ich habe keine Mail angesprochen, ich habe eine Kommunikation angesprochen.
Die Kommunikation zwischen der Ministerin und Herrn Esper. Es gibt also die Zusage für einen Kauf von US-Kampfjets.
Es gibt keine Zusage für einen Kauf, weil die Ministerin diese Zusage überhaupt nicht machen kann. Das ist Parlamentsangelegenheit, einen solchen Kauf zuzustimmen oder nicht. Und da das haushaltsbedingt natürlich nur getroffen werden kann.
Und ich habe eine Lernfrage. Ist Deutschland eigentlich verpflichtet, atombombenabwurffähig zu sein?
Die Bundesregierung zuletzt auch im Weißbuch zum Beispiel mitgeteilt hat, spielt die nukleare Teilhabe im Rahmen der Bündnisverpflichtung eine große Rolle und muss dementsprechend auch in der Technik abgebildet werden.
Die Kollegin in der Mitte.
Juli Kurz, jetzt also auch noch mal zur Klarheit. Also eine Beschaffungsvorlage im Verteidigungsministerium wurde noch nicht abgezeichnet.
Das wird noch sehr lange Zeit in Anspruch nehmen.
Okay. Herr Warwick.
Dann zum Verständnis, also explizit eine Mail bestätigen Sie nicht, aber Sie bestätigen eine Kommunikation mit Ihrem Amtskollegen in den USA.
Selbstverständlich.
Deren Inhalt aber schon war, zu bestätigen, dass Deutschland diese F-18 erwerben will.
Wir unterhalten uns ständig mit den Partnern darüber, wie wir unseren Verpflichtungen nachkommen wollen. Da geht es ja eben auch insgesamt bei den vielen Fähigkeiten, die der NATO für uns abbildet, darum, dass wir Möglichkeiten erarbeiten. Dazu gehört es auch, sich mit amerikanischen Stellen zu unterhalten, ob die avisierten Möglichkeiten vorhanden sind, bevor wir sie natürlich dem Parlament vorschlagen. Wir können nichts vorschlagen, was jeglicher Grundlage entbehrt. Dazu müssen wir uns mit unseren Stellen und unseren Partnern in den USA natürlich unterhalten.
Aber gibt es denn Überlegungen, um diese Sachlage jetzt zu klären, diese ja anscheinend formelle und nicht vertrauliche Mail zu veröffentlichen? Oder
ich kann nicht bestätigen, dass es eine Mail gibt.
Die Kommunikation dann entsprechend.
Habe ich ja hiermit bestätigt, dass es Kommunikation gibt.
Ja, den Inhalt, das ist ja das Spannende.
Dann unmittelbar dazu zwei Online-Fragen. Herr Haug, ARD, fragt, ist der F-18 für Atomwaffen nukleare Teilhabe bereits zertifiziert? Und Daniela Fates vom RND fragt, hat Verteidigungsministerin AKK über den Parlamentsvorbehalt informiert?
Den letzten Teil habe ich noch nicht verstanden. Zu dem ersten Teil, wir haben schon seit langem kommuniziert, dass wir eine Mischlösung anstreben, die auch amerikanische Produkte F-18 beinhalten. In welchem Rahmen Zertifizierungen noch möglich sind oder nicht, kann dann entschieden werden, wenn wir eine Kaufentscheidung über das Parlament letztlich vorbereiten.
Okay, dann bitte ich dann bitte noch mal bei der Frage von Frau Fates um Präzision und bin jetzt bei Herrn Delfs. Noch eine Bundeswehrfrage.
Herr Jung. Wollte ich vorhin schon bei Corona stellen. Herr Kollatz, können Sie uns mal informieren, da die Bundeswehr jetzt auch im Inland in diversen Schauplätzen eingesetzt wird, ob es eine Maskenpflicht bzw. eine Empfehlung für Mund-Nasen-Schutz innerhalb der Bundeswehr gibt? Also müssen die Soldaten und Soldatinnen Schutz tragen?
Für Ausbildungsvorhaben, wo eine räumliche Nähe so ist, dass wir die 1,5 Meter zum Beispiel nicht einhalten können, müssen Ersatzlösungen gefunden werden. Da ist es genauso wie bei der Bundespolizei, dass da Masken natürlich eine Rolle spielen. Tatsächlich unterliegen wir auch den Marktzwängen und können noch nicht, aber das ist in Vorbereitung, vollständig alle ausstatten. Wir haben aber in der persönlichen Ausrüstung auch Möglichkeiten, wie etwa Schals, andere Mundtücher, die wir dann nutzen können. Aber Ziel ist es, dass wir zunächst noch die Ausbildung, sofern nicht einsatzrelevant, so weit reduzieren, dass wir darauf nicht zurückgreifen müssen.
Ich meinte jetzt nicht nur Ausbildung, sondern Einsatz jetzt hier im Inland aufgrund der Corona-Pandemie. Also das wird den Soldaten empfohlen, Schutz zu tragen?
Wir sind im Rahmen der Amtshilfe tätig im Inland, Paragraph 35 Absatz 1. Die anfragenden Stellen, die also militärisches Personal anfragen, sind dafür verantwortlich, die entsprechende Schutzausrüstung, Schutzausstattung dann zur Verfügung zu stellen. Und das klappt ganz gut.
So, es kam jetzt hier nochmal eine Präzisierung. Es ging um die Kommunikation mit dem US-Ministerium und ob dieses über den Parlamentsvorbehalt informiert wurde.
Das ist nicht angezeigt, internationale Partner über interne parlamentarische Dinge zu informieren. Das ist Aufgabe des Verteidigungsministeriums, in den Verfahren sicherzustellen, dass unsere Vorschläge entsprechend den Prozessen des Parlaments genügen.
Drei Fragen habe ich noch mit der Bitte, dass wir die noch mitnehmen können. Bei Herrn Delves bin ich als Erstes. Hat sich erledigt. Okay, dann bin ich bei zwei Fragen online. Die erste richtet sich an Herrn Seiber und wird gestellt von der Kollegin Pugliese von der Nachrichtenagentur ANSA. In einem Interview in der Süddeutschen Zeitung fordert der italienische Premier Conte, dass die ganze, Zitat, ganze Feuerkraft der EU zum Einsatz kommt und besteht auf der Notwendigkeit gemeinsamer Anleihen. Wie wird der nächste Europäische Rat aus diesem Grund, wird der nächste Europäische Rat aus diesem Grund scheitern? Und zweitens, wie reagiert die Bundesregierung auf Contes Äußerung, Deutschland diene nicht als Lokomotive, sondern als Bremse?
Ja, ganz grundsätzlich kommentiere ich ja nicht Interviews von Staats- und Regierungschefs befreundeter Länder. Da möchte ich auch heute keinen Unterschied machen. Wir haben hier ja mehrfach über die sehr massiven und sehr wichtigen Maßnahmen beraten, die die europäischen Finanzminister auf den Weg gebracht haben. Die Bundeskanzlerin hat sie einen Meilenstein genannt, auf dem Weg zu einer gemeinsamen europäischen Antwort auf die Corona-Herausforderung und ist der festen Überzeugung, dass diese Maßnahmen nun so schnell wie möglich auch wirklich umgesetzt werden sollen, damit sie greifen können. Außerdem hat die Eurogruppe, also haben die Finanzminister ja vorgeschlagen, einen langfristigen Fonds zu erarbeiten für die Phase des wirtschaftlichen Wiederaufschwungs, sage ich mal. Und über diesen Fonds muss jetzt beraten werden. Da muss ein Fahrplan erarbeitet werden. Das ist eines der Ziele der Videokonferenz des Europäischen Rates in dieser Woche. Wir sind überzeugt, dass die Ausgestaltung dieses Fonds auch im Zusammenhang mit den Beratungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union zu sehen ist. Deutschland war in der Vergangenheit bereit, Solidarität zu üben. Deutschland bleibt bereit, Solidarität zu üben. Und das auch in der Phase, über die der Europäische Rat jetzt zu sprechen hat. Und unsere grundsätzliche Herangehensweise, weil Sie mich fragen, ob der Rat scheitern wird, ist natürlich immer, zu einer gemeinsamen und starken europäischen Reaktion beizutragen. Das ist die Haltung, mit der die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin in solch einen Europäischen Rat geht.
Herr Rinke dazu.
Ja, ganz konkret dazu, Herr Seibert, nochmal und vielleicht auch das Finanzministerium. Es gibt ja den Vorschlag aus Spanien und vom Europäischen Parlament, Beschluss von Freitag, dass man diese vierte Schiene der Hilfe, wie Sie eben angedeutet haben, möglicherweise über das EU-Budget erreichen kann. Spanien schlägt jetzt ganz konkret vor, einen 1,5 Billionen schweren Wiederaufbaufonds, bei dem dann Anleihen begeben werden können, die durch das EU-Budget abgesichert werden. Ist das für die Bundesregierung ein gangbarer Weg?
Ich werde jetzt nicht als Sprecher der Bundesregierung wenige Tage vor dem Europäischen Rat einzelne Vorschläge bewerten oder gar Zahlen in den Raum stellen. Ich wiederhole nochmal, klar ist, dass für diesen Plan einer gemeinsamen, kraftvollen Antwort für die Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs der EU-Haushalt eine zentrale Rolle spielt.
Haben Antworten gegeben für eine solidarische Antwort auf die Krise und haben da Vorschläge gemacht. Da sind die Staats- und Regierungschefs jetzt dran, da noch weitere Konkretisierungen vorzunehmen. Und Deutschland ist bereit, eine konstruktive Rolle in diesem Rahmen wahrzunehmen.
Darf ich ganz kurz nachfragen, gibt es eine grundsätzliche Ablehnung dagegen, dass die EU als EU Anleihen aufnimmt?
Also ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Wir wollen eine solidarische Antwort, eine kraftvolle Antwort auf diese Krise. Dafür haben die Finanzminister ein sehr umfassendes Paket geschnürt, über das wir hier schon häufig geredet haben. Und jetzt geht es darum, diese Maßnahmen schnell umzusetzen, damit Hilfe dorthin kommt, wo sie besonders dringend gebraucht wird.
Ich komme jetzt noch zum Thema Corona-App. Anders, unmittelbar dazu, bitte kurz und knapp.
Eine solidarische Antwort, haben Sie gerade gesagt, wäre denn Corona-Bonds, wäre das auch eine mögliche solidarische Antwort für den Finanzminister, Herr Kollberg und Herr Seibert? Schließt die Kanzlerin kategorisch Corona-Bonds und Euro-Bonds aus?
Die Finanzminister haben zusammen einstimmig Vorschläge gemacht. Gemeinsame Vorschläge, wie wir mit der Krise jetzt wirksam und schnell umgehen können, um Unternehmen zu schützen, um Beschäftigte in Europa zu schützen, mit einem gemeinsamen Ansatz. Und an diesen Vorschlägen wird jetzt gearbeitet.
War die meine Frage?
Ja, ich kann dem Kollegen nur recht geben. Unsere Haltung hat sich dazu hier nicht geändert. Es sind ja in vielen Ausarbeitungen und Analysen die verfassungsrechtlichen, die europarechtlichen Schwierigkeiten von Eurobonds dargestellt worden. Und darauf weisen wir auch heute hin.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Dann komme ich jetzt abschließend zur Corona-App an das Bundesgesundheitsministerium. Kollege Steinle von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft fragt, innerhalb des App-Konsortiums zu PEP-PT gibt es momentan einen Streit über dezentrale oder zentrale Speicherung von anonymen Nutzerdaten. Die erste Frage, welche Lösung bevorzugt die Bundesregierung? Ist eine dezentrale Speicherung gesetzlich überhaupt möglich? Die zweite Frage, verzögert der Streit oder verzögert sich die App aufgrund dieses Streits um dezentrale oder zentrale Speicherung?
Gut, ich kann dazu nur ganz grundsätzlich sagen, dass PEP-PT ja ein unabhängiges Konsortium ist aus, ich glaube, 130 europäischen Beteiligten. Und das sind Diskussionen unter diesen Beteiligten und Wissenschaftlern, auf die die Bundesregierung keinen Einfluss nimmt, die ich auch hier nicht kommentieren möchte. Unser Ansatz war immer klar, es wird gesucht, eine App und auch eine App-Architektur, die unsere Vorstellung von Datenschutz, von Datensicherheit, auch von gesellschaftlicher Verantwortung in eine technische Lösung überführt. Die internen Diskussionen innerhalb dieses Kreises von über 130 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen möchte ich hier nicht kommentieren.
Ich hoffe, ich habe keine sehr dringliche Frage übersehen. Danke Ihnen alle für Ihr Kommen und für Ihre Fragen und wünsche Ihnen noch einen schönen Montag. I'm thinking of a question. I'm taking